Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor über 30 Jahren hat Petra Reschi ihr Herz an einen Venezianer verloren und ist zu ihm in die Stadt gezogen, durch die Jahr für Jahr Millionen Touristen drängeln. Daran hat auch der Tagessatz von 5 oder jetzt 10 Euro nicht viel verändert. Sie hat immer wieder über ihre Wahlheimat, die Politik dort und über die italienische Mafia geschrieben. Aber in ihrem neuen Buch erzählt sie auch nochmal von ihrem ganz persönlichen Versuch, Italienerin zu werden und zeichnet dabei aber auch wieder ein sehr umfassendes das Porträt der politischen Landschaft. All Italiana heißt dieses Buch und ich freue mich, mit Petra Reschi in Venedig verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Reschi.
Hallo, Frau Gerg.
Ihr Buch fängt damit an, dass Sie davon erzählen, wie Sie vor ein paar Jahren auf einmal der Drang gepackt hat, so richtig Italienerin werden zu wollen, also mit Staatsangehörigkeit, weil Sie nur dann wählen konnten. Erzählen Sie doch bitte mal, warum Sie das auf einmal wollten.
Die italienische Politik hat sich mir ja über Jahrzehnte als sehr versteinert dargestellt mit den immer gleichen Protagonisten. Und da war das eben halt eine große Neuigkeit dann 2013, als in den Jahren zuvor dann eben halt sich diese Fünf-Sterne-Bewegung aufgetan hat, die in ihren Ursprüngen übrigens den deutschen Grünen nicht ganz unähnlich waren. Und das war für mich dann, als sie dann 2013, ich wollte natürlich eigentlich schon 2013 wählen, das war mir aber noch nicht vergönnt. Und als sie dann 2013 mit 25% in das Parlament eingezogen ist, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich etwas ändern könnte in der italienischen Politik. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich keine richtige Opposition in Italien. Die linke, also sogenannte linke Partei Partito Democratico, war ja eine Scheinopposition zu Berlusconi und hat ihn im Grunde über Jahrzehnte an der Macht gehalten. Und deswegen war ich froh, dass die Cinque Stelle eingezogen sind und wollte dann eben halt auch meine Unterstützung per Stimme zum Ausdruck bringen.
Aber das hat sich ja dann ziemlich kompliziert gestaltet, obwohl Sie mit einem Italiener verheiratet sind. Da denkt man, das müsste ja eigentlich zack, zack gehen. Aber sind Sie sich da so, wie Sie das beschreiben, dachte ich manchmal, ich sehe Sie in so einem italienischen Film. Ging Ihnen das auch so?
Ja, ich meine, schon unsere Eheschließung, auch da habe ich mich schon darüber gewundert, dass es so kompliziert ist. Eine, zwei europäische Staatsbürger wollen heiraten und von denen die eine schon seit Jahrzehnten dann auch in Italien lebt. Naja, das war schon kompliziert und dann hatte ich mir dann auch natürlich überhaupt nicht so kompliziert diese Staatsbürgerschaft vorgestellt oder diesen Antrag. Denn am Anfang gestaltete sich das noch relativ harmlos und ich war schon so zuversichtlich, weil das Ganze interaktiv, digital sozusagen funktionieren sollte, wenngleich ich natürlich unendlich viele Dokumente dafür beschaffen musste. Aber das habe ich auch geschafft und diese Dokumente hochgeladen, meine Gebühr bezahlt und dann hieß es zu dem Zeitpunkt, das würde mindestens 2 Jahre dauern, dann hatte ich mich auch nicht sonderlich irgendwie beunruhigt und einfach abgewartet. Und irgendwann mal nach Ablauf von mehr als 2 Jahren habe ich da mal geguckt, wie es überhaupt da um meinen Antrag steht. Und dann stand da, dass dieser Antrag nicht vorhanden ist. Und was mich ja natürlich einigermaßen gewundert hatte, zumal ich ja nun auch schon alles bezahlt hatte und so weiter und habe mich dann erkundigt und was da, man ist ja auch immer misstrauisch, ob jetzt digital das vielleicht irgendwas nicht geklappt haben könnte. Ich habe mir daraufhin, wie das alle Italiener machen, die sich das leisten können, zumindest irgendwie eine Anwältin sogar genommen, ja, die mir also bei der Beantragung dieser Staatsbürgerschaft behilflich sein sollte. Dann habe ich nochmal alle Dokumente wieder neu beschafft, mussten die wieder neu übersetzt werden von amtlichen Übersetzern und so weiter und so fort. Dann habe ich das wieder neu hochgeladen, mit Hilfe Beisein der Anwältin, die die ganzen Dokumente auch noch dann in Papierform in der Präfektur in Venedig abgelegt hat und dann wieder gewartet. Dann kam noch Covid, Lockdown, sämtliche
Also
Vorwände.
Eine endlose Geschichte. Aber Sie haben es geschafft, Sie haben jetzt die italienische Staatsbürgerschaft.
Ja, nachdem ich dann gemerkt habe, woran es gelegen hat, nämlich an dem Bindestrich in meinem Doppelnamen.
Genau. Das ist auch eine schöne Geschichte. Also überhaupt ist Ihr Buch sehr anekdotenreich und beginnt ja auch mit einer großen Liebe, die eng an einen Venezianer, ihren Mann, gekoppelt ist. Und da fand ich sehr lustig, wie Sie erklären, dass der Venezianer irgendwie nur in Deutschland Italiener ist, in Italien aber unbedingt Venezianer. Ab welchem Grad der Akklimatisierung versteht man denn solche Feinheiten?
Ach, das mit den, das habe ich eigentlich relativ schnell begriffen. Im Grunde gleich. Das ist das Erste, was man versteht, wenn man in Italien ist, dass die Italiener eben sehr großen Wert darauf legen, eigentlich sich als entweder Toskaner, Venezianer oder Sizilianer zu bezeichnen. Ja, weil sie eben halt, weil ihnen im Grunde so die italienische Einheit bis heute irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Ja, und sie nicht richtig angekommen ist, immer noch nicht in Italien.
Aber sie haben sich ja auch gleich in so eine andere Lebensart verliebt. Also mir gefiel sehr gut dieses Bild des italienischen Speisewagens, wo es weiße Tischdecken gibt und frisch zubereitete Spaghetti, großartig. Was gibt es denn noch alles, was Sie gar nicht mehr missen möchten?
Also ja, natürlich, wer verliebt sich nicht in die italienische Küche, besonders wenn man aus Deutschland kommt und besonders wie ich, wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, ja. Aber für mich war das mehr so, dass ich da Parallelen sozusagen gefunden habe zu meiner Kindheit und zu meiner Familie. Ich komme aus einer ostpreußisch-schlesischen Großfamilie, die Ostpreußen besonders waren, besonders lebenslustig. Und irgendwie hatte ich sowas nie in Deutschland wiedergefunden. Aber in Italien habe ich eben halt diese lebenslustige Lebensart wiedergefunden. Und deswegen habe ich mich davon sofort auch angezogen gefühlt. Also ich hatte eigentlich keine Schwierigkeiten, mich in Italien einzuleben, weil das eher meinem Naturell entspricht als deutscher Protestantismus.
Das heißt, diese Lockerheit, über die ihr Mann sich wundert, dass sie den Deutschen so abgeht, als sie da zum Beispiel 89 mit ihm nach Berlin fahren, direkt nach dem Mauerfall, wo er sagt, die Deutschen können ja doch locker sein, die haben sie offenbar gleich mitgebracht, ist ihnen nicht so schwer gefallen.
Nee, die ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, ganz im Gegenteil. Mir sind andere Sachen schwerer gefallen, wie eben halt bis heute, die Italiener sagen das ja auch von, selbst einer unserer Enkel sagte mal, die Italiener, als wir in Deutschland waren und da jemand bei über den Zebrastreifen gefahren ist und nicht die Fußgänger beachtet hat und ein italienisches Kennzeichen hatte, sagte der kleine Junge dann, die Italiener respektieren nie die Regeln. Ja, er sagte das natürlich als Rüge, ja. Und das ist bei mir bis heute, dass ich eben halt auch diese Regel Untreue der Italiener, die macht mir schon eben auch zu schaffen, ja.
Ist das Buch, ich habe mich gefragt, weil es ist natürlich auch ein Bilanzieren Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. Sie sind ja Journalistin, haben ganz viele spektakuläre Mafia-Fälle auch in Italien, in Sizilien beobachtet, haben überhaupt die Politiklandschaft genau im Blick. Wie kam das, dass Sie nochmal so Bilanz ziehen wollten? Wollten Sie auch Deutschen irgendwie ein bisschen einen Gegenentwurf zu diesem Romantikbild von Italien bieten?
Ja, das ist natürlich eins meiner Anliegen, also wenn man ein Anliegen überhaupt haben kann mit einem Buch, aber gewesen. Also ja, natürlich möchte ich eben halt auch den Deutschen erklären, wie es dazu kommt, dass Italien so aussieht, wie es aussieht. Das ist kein Rätsel, sondern das ist eigentlich eine logische Folge von vielen politischen Entwicklungen, ja. Und leider wurden die auch, was ich über Jahre eben auch leider eben halt immer wieder beobachten konnte, auch nicht eben richtig berichtet in den deutschen Medien nicht. Im Übrigen ist es natürlich genau umgekehrt ebenso, dass in Italien irgendwie wenn zum Beispiel über den Sieg der Rechten in Sachsen und Thüringen berichtet wird, auch da nicht viel verstanden wird. Also das ist immer so reziprok und ich wollte eben halt meine Leser so ein bisschen auch dabei mitnehmen, bei meiner Entwicklungsgeschichte, die auch gleichzeitig irgendwie dann die italienische politische Entwicklung widerspiegelt. Das heißt also, mit einer gewissen Naivität bin ich da rangegangen und habe dann eben peu à peu begriffen, was sich wie ausgewirkt hat. Also eine der Sachen, die für mich irgendwie entscheidend waren, und das finde ich bis heute immer noch bedeutsam, ist, dass ich gleich zu Anfang bei meiner allerersten Reportage eben halt in Palermo einen Polizisten kennengelernt habe, der ganz relevant ist für viele Prozesse, die danach rausgekommen sind, wo es um die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Staat und der Mafia geht. Ja.
Das fand ich sehr ergreifend, da gerade diesen Anfang, wo Sie beschreiben, wie Sie da über diese Mafia-Prozesse in Palermo und die Attentate, die Ermordung von Falcone und so weiter erzählen. Das war aber doch noch ein ganz anderes Italien Anfang der 90er, oder nicht?
Absolut. Es war ein absolut anderes Italien. Und das wurde ja dann irgendwie so, auf Italienisch würde man sagen, sistemato, dann mit der Wahl eben von Berlusconi 1994. Ne? Und dieses Ganze, das dahin gekommen ist, also diese Entwicklung, dass Berlusconi an die Macht kam und so lange an der Macht blieb, das hat ganz bestimmte Voraussetzungen, die eben eng zusammenhängen mit den Attentaten auf Falcone und Borsellino.
Aber gibt's denn?
Und der Zusammenarbeit des italienischen Staats mit der Mafia.
Also hat sich seitdem einiges verändert, aber gibt es auch Sachen, wo Sie sagen würden, das wird sich in Italien nie verändern?
Also es gibt eine Sache, zu der ich nicht ganz neige, aber die nicht von Hand zu weisen ist. Also Italiener sagen immer, wir sind kein wirklich souveräner Staat, in dem Sinne von, dass die Amerikaner eben sehr, sehr eingegriffen haben in den letzten Jahrzehnten nach dem Krieg und bis auch im Krieg, also ich meine die Landung der Alliierten in Sizilien, dass sie wirklich in die italienische Innenpolitik eingegriffen haben. Nicht umsonst, wir hatten hier die größte kommunistische Partei Westeuropa, die den Amerikanern natürlich irgendwie sehr ein Dorn im Auge war. Und dieses wird eben halt oft kritisiert und darauf hingewiesen, dass eben halt Italien nie wirklich sozusagen autonom werden könnte. Das haben manche versucht, auch Meloni hat das ja in ihrem Wahlkampf im Übrigen auch sehr benutzt, ja. Und jetzt ist sie eben halt zur Atlantikerin geworden, was ihr dann viele ihrer Anhänger im Übrigen vorwerfen, ja.
Jetzt ist ja in diesem Herbst Italien Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Das ist für die Messe keine ganz einfache Einladung, seit im Land eben Giorgia Meloni eine rechte Regierung am Ruder ist. Wie sehen Sie das? Was hat sich im Kulturbereich oder im Verlagswesen seitdem verändert?
Also die Kultur, sowohl Verlagswesen als auch die Medienlandschaft, ist im Grunde immer aufgesplittert in einmal die sogenannte Linke, das war eben halt über Jahrzehnte die Partito Democratico, und dann eben halt die Rechten mit Berlusconi und jetzt eben Nachfolger nach Meloni. Und daran hat sich im Grunde nichts geändert. Diejenige Partei, die an der Macht ist, in dem Fall Meloni, die bestimmt dann eben halt das Fernsehprogramm und im großen Grenzen die weitgehend die Medien. Aber die Opposition, also die Partito Democratico, hat natürlich auch immer noch genügend Möglichkeiten, ihre Stimme zum Ausdruck zu bringen. Also es ist nicht so, dass sie ganz zum Verstummen gebracht wurde. Nur im Fernsehen ist es natürlich ganz massiv. Ja.
Werden Sie denn auch in Frankfurt sein und mit Ihrem Buch für Italien auftreten, oder sind Sie dafür noch nicht genug Italienerin?
Also ich hoffe ja sehr, dass mein Buch auch ins Italienische übersetzt wird.
Na, vor allem auch, deswegen, damit Sie Ihren Mann lesen kann. Das ist ja auch eine einzige Liebeserklärung an ihn.
Genau.
Das sollte er unbedingt lesen.
Ja, und ich werde natürlich jetzt erstmal nur über Deutschland darüber reden, aber die Italiener sind natürlich alle schon sehr gespannt, was ich da über Italien schreibe. Aber ich denke mal, dass also zumindest das Italien, dem ich mich zugehörig fühle, dass die weitestgehend da mit meiner Analyse übereinstimmen, ja.
Na, dann drücken wir die Daumen, Petra Reschi. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Venedig.
Ich bedanke mich, danke.
Und das Buch All Italiana, wie ich versuchte, Italienerin zu werden, ist beim Drömer Verlag erschienen und kostet 23 €.